Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben heute noch einmal die Gelegenheit, zum Abschluss ein Wort der Ermunterung zu unserem Thema der Weg der Gemeinde in der letzten Zeit zu hören. Wir haben manches gehört in diesen Tagen, haben uns bewusst gemacht, dass wir in einer ganz besonderen, herausfordernden Zeit leben, in die uns Gott hineingestellt hat, in die letzte Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben in den vergangenen Tagen miteinander von Wort Gottes her manches betrachtet, was der Herr Jesus uns gegeben hat, um uns zu warnen, um uns Orientierung und klaren Durchblick zu geben über die Zeit, in der wir leben. Ich möchte nur noch einmal ein Wort in Erinnerung rufen, das uns immer wieder begleitet hat durch diese Tage. Die prophetische Rede unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 24, wo er die, die an ihn glauben, einfach auch aufklärt und ihnen Licht gibt über die Zeit, die vor ihnen liegt, über diese letzte Zeit, auch ganz besonders in der wir leben. Ich lese noch einmal Matthäus 24 ab Vers 3 in der Mitte, wo die Jünger sagen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und in Vers 11 und 12, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und ich denke, das ist eine der ganz entscheidenden Dinge, die wir uns vor Augen halten dürfen und müssen, dass diese letzte Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi dadurch gekennzeichnet ist, dass das Böse in dieser Welt immer mehr zunimmt. Die Gesetzlosigkeit und Bosheit, die Auflehnung gegen Gott in der Welt nimmt immer mehr zu und sie wird einmal gipfeln in dem Auftreten des Antichristus, des Gegenmessias, des falschen Erlösers und falschen Königs, der versuchen wird, in der Welt Frieden und Sicherheit und Ordnung und Gerechtigkeit zu schaffen und im Grund genau das Gegenteil erreichen wird. Darin werden alle humanistischen Bemühungen der Menschheit gipfeln, ohne Gott das Paradies auf Erden zu schaffen. Das war das Anliegen des Kommunismus. Das war das Versprechen eines Hitler. Und das war letztlich das Programm dieses Antichristen, dass man ohne Gott ein wunderbares Leben auf der Erde schafft. Und das wird der sündige Mensch nie erreichen. Und letztlich wird Gesetzlosigkeit und Bosheit zunehmen immer mehr in dieser letzten Zeit. Und wir merken das auch, wenn wir in der Welt um uns schauen, wie diese Kräfte der Gesetzlosigkeit zunehmen. Und wir haben auch gesehen, dass die Bibel uns zeigt, dass diese Entwicklungen auch in der Gemeinde ihr Gegenstück haben. Dass auch unter den Gläubigen Gesetzlosigkeit, eine Missachtung des Wortes Gottes, ein Mangel an Treue und Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus um sich greift und dass das verbunden ist mit religiöser Irreführung im Namen Jesu Christi. Und diese Verführung ist die Hauptgefahr, der wir uns in der letzten Zeit gegenüberstehen. Wir werden auch Verfolgung, denke ich, zunehmend erleben. Aber die Verfolgung hat die Gemeinde Jesu Christi niemals in dem Maß geschädigt, wie es die Verführung konnte. Und die heutige Situation, wo wir Wohlstand haben, Frieden, Stabilität, wo man alles Wünsche sich erfüllen kann fast und wo auf der anderen Seite eben viele falsche Lehrer und falsche Propheten uns auf den breiten Weg, den bequemen Weg locken wollen. Das ist eine ganz große geistliche Gefahr. Und da will uns der Herr Jesus durch sein Wort aufrütteln und zurüsten, aufwecken und auf den Weg der Treue leiten. Darum geht es, dass wir dem Herrn Jesus und seinem Wort treu bleiben in einer Zeit, wo immer mehr Stimmen aufkommen, falsche Propheten, falsche Lehrer, die sagen, ach, geh doch nicht mehr den alten, engen, biblischen Weg, geh einen anderen Weg, der ist besser, der bringt mehr Erfolg. Letztlich ist das übrigens auch ein ganz typisches Merkmal der Endzeitverführung, dass die Verführer eigentlich gar nicht mehr zentral vom Wort Gottes ausgehen, sondern sie gehen ganz pragmatisch vor und sagen, Gott hat mir dieses und jenes gezeigt und ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Probierst du auch aus, du wirst Erfolg haben. Und das ist tödlich, das ist völlig verkehrt. Ein wahrer Gläubiger, ein Jünger des Herrn Jesus, er hat sich am Wort seines Herrn, am Wort der Bibel zu orientieren. Alles andere ist keine Nachfolge und kein wirkliches Glaubensleben. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Das sagt uns unser Herr auch heute und gerade heute, wo viele Stimmen uns ablenken wollen, uns auf einen verkehrten Weg führen wollen. Wir haben gesehen, was diese Verführungsströmungen sind. Auf der einen Seite die falschen Propheten der heutigen Zeit, das sind die Pfingstler und Charismatiker in allererster Linie, die behaupten, wir haben neue Offenbarungen, neue Botschaften von Gott, unsere Propheten empfangen Träume und Visionen und da wissen wir, was Gott heute tun will. Ihr Lieben, das ist eine Lüge. Gott hat die Gabe der Prophetie nach Beendigung der Apostelzeit und des Neuen Testaments weggenommen und das, was wir haben und was wir uns halten sollen, das ist das feste prophetische Wort der Heiligen Schrift. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, was dazu in 2. Petrus 1 am Ende steht. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Da sagt Gottes Geist durch den Apostel Petrus, Vers 19, 2. Petrus 1, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ihr Lieben, in dem ganzen Chaos und den ganzen Verwirrungen der Endzeit ist das inspirierte, von Gott gegebene Bibelwort die einzig sichere Leuchte, die einzige klare Orientierung. Und der große Kampf in der Endzeit wird letztlich darum gehen, ob die Gläubigen einfältig an dem Wort Gottes festhalten oder ob sie sich durch irgendwelche Listen des Feindes, durch irgendwelche falsche Prediger und Lehrer davon ablenken lassen, das Wort des Herrn festzuhalten. Darin entscheidet sich Sieg oder Niederlage, ob wir unseren Auftrag als Gemeinde in dieser letzten Zeit vollenden und hinausführen können oder darin scheitern. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Treue zum Wort Gottes und die Treue zu der Person des Herrn Jesus Christus, das wird geprüft in diesen letzten Zeiten. Das wird durch diese Verführung auf den Teststand gestellt. Und es ist gut, wenn wir da wirklich auch im Inneren diesen Herzensentschluss fassen, bei dem Herrn und bei seinem Wort in aller Einfalt und Treue zu bleiben. Nun, diese Einfalt und diese Treue ist aber genau auch angefochten und Gegenstand der Angriffe des Feindes. Davon spricht ein Bibelwort, das ich heute Morgen mit uns etwas betrachten möchte, das ich für ganz wichtig halte in der letzten Zeit. Und das ist 2. Korinther 11. In 2. Korinther 11 gibt der Geist Gottes eine Offenbarung, eine Lehre darüber, was eigentlich so ganz im Innersten das Ziel des Feindes ist bei der Verführung in der Gemeinde. Ich will einmal diesen Abschnitt mit uns lesen, 2. Korinther 11, ab Vers 2. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn er einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und dann in Vers 13 bis 15 spricht er nochmal von den Leuten, die da zu den Korinthern gekommen sind, um sie zu verführen. Und er sagt von ihnen, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Hier gibt uns Gottes Wort einen Einblick in diese Geheimnisse der Endzeitverführung. Also es ist gut, wenn wir daraus die Lehre ziehen. Zunächst einmal der Hintergrund. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, nachdem er sie eine ganze Zeit schon verlassen musste, weil er einfach vom Herrn den Auftrag hatte, auch an anderen Orten das Evangelium zu verkündigen. Er hatte dort das Evangelium verkündigt in Korinth. Menschen waren zum Glauben gekommen. Er war eine ganze Zeit bei der Gemeinde geblieben und hatte sie gelehrt, die Wege Gottes zu halten. Aber dann musste er weg. Und als er wegging, da kamen andere Prediger zu der Gemeinde in Korinth. Und sie waren aus Jerusalem, sie waren offensichtlich Juden, sie waren glänzende Rhetoriker. Und das sind eigentlich fast alle Verführer, ihr Lieben. Sie können sehr gut reden. Sie können die Leute beeindrucken. Sie sind faszinierende Persönlichkeiten oft. Und so war das auch mit diesen falschen Aposteln. Sie kamen zu den Korinthern und haben ihnen eine andere Botschaft verkündigt als der Apostel Paulus. Aber sie haben es so geschickt gemacht, dass die Korinther beeindruckt waren und dass sie gesagt haben, irgendwie der Apostel Paulus ist nicht so gut wie die. Die sind göttlich näher, die haben mehr Wahrheit als der Apostel Paulus. Sie haben sich also betrügen lassen. Und nun muss der Apostel Paulus ihnen in Liebe schreiben und sie ermahnen, vom Geist Gottes geleitet, und ihnen sagen, ihr Lieben, ihr habt euch verführen lassen. Und was der Geist Gottes dem Apostel Paulus hier sagt, das ist auch für uns lehrreich und wichtig, die wir heute in einer Situation der endzeitlichen Verführung stehen. Zunächst einmal sagt der Apostel, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ihr Lieben, da könnten wir sehr lange drüber reden. Das ist eine tiefe Wahrheit, die hier geoffenbart wird. Zunächst einmal zeigt der Apostel Paulus, dass es ihm nicht darum geht, irgendeine fleischliche Eifersucht zu haben, dass er vielleicht neidisch wäre, weil die Korinther jetzt andere Prediger gehört haben und die mehr schätzen würden als ihn. Darum geht es ihm nicht. Er ist erfüllt von der eifersüchtigen Liebe Gottes. Er hat Sorge um die Korinther. Er will, dass die Korinther wirklich ganz bei dem Herrn Jesus bleiben und sich nicht von dem Herrn Jesus ablenken lassen. Und deswegen schreibt er diesen Brief und schreibt diese Abschnitte. Und dann begründet er das. Und ich denke, das ist für uns auch eine wichtige Lektion. Er sagt, ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich dem Herrn Jesus. Nun, das ist ein geistliches Bild, das ist klar. Der Apostel Paulus war das Werkzeug Gottes, das die Korinther zum Glauben geführt hat. Er war der Bote, der ihnen von dem Herrn Jesus erzählen durfte. Und sie haben den Herrn Jesus im Glauben angenommen. Und nun sagt der Apostel Paulus, da ist eine Verlobung passiert, als ihr euch bekehrt habt. Nun wissen wir von der Bibel her, da war die Verlobung etwas anderes wie heute. In der Bibel bedeutete Verlobtsein so viel wie die standesamtliche Hochzeit heute. Das heißt, in dem Moment, wo der Gläubige den Herrn Jesus angenommen hat, da wurde ein heiliger geistlicher Ehebund geschlossen zwischen dem Gläubigen und dem Herrn Jesus als dem Bräutigam. Und nun sagt er, ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und hier gebraucht er auch ein Bild, das im Alten Testament auch bekannt war, nämlich das Bild des Brautführers. Und es erinnert uns an eine Begebenheit im Alten Testament, wo auch solch ein Brautführer ausgesandt wurde, um eine Braut einem Sohn zuzuführen. Ich denke, ihr erinnert euch daran, das ist in 1. Mose 24, als der Knecht Abrahams ausgesandt wird, um für Isaak eine Braut zu werben. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dieser Knecht wird durch Gottes wunderbares Wirken direkt zu der Familie Labans geführt und findet Rebekka. Und dann erzählt er der Rebekka und der Familie von Isaak, von dem Sohn, der Erbe von der ganzen Fülle Abrahams werden sollte. Und dann fragt er die Rebekka, willst du die Frau von Isaak werden? Und Rebekka hat ja den Isaak nie gesehen, aber sie sagt ja. Sie glaubt dem Zeugnis dieses Boten und sagt ja. Und daraufhin gibt der Bote die Brautgabe ab und daraufhin wird die Hochzeit rechtsgültig geschlossen. Aber wir wissen es ja, die Rebekka war noch nicht bei Isaak. Die Hochzeit konnte noch nicht wirklich stattfinden, sondern zunächst mal musste die Rebekka mit dem Knecht eine lange und gefährliche Reise unternehmen, die damals viele Wochen gedauert hat. Und am Ende dieser Reise stand die Vereinigung, die Begegnung mit dem Bräutigam, mit Isaak. Schaut, und das ist ein geistliches Bild. Das können wir von 2. Korinther 11 her sehen. Wir als Gläubige, wir sind sozusagen in einen Bund mit dem Herrn Jesus eingegangen. Wir gehören zu der Braut des Christus in dem Moment, wo wir uns bekehrt haben. Aber wir sind ja noch nicht bei dem Bräutigam. Wir sind noch nicht mit ihm vereint. Das Hochzeitsmahl des Lammes, das steht noch bevor. Es wird in der himmlischen Herrlichkeit, in der Zukunft stattfinden, wenn die Gemeinde entrückt ist. Aber jetzt haben wir auf der Erde eine Reise vor uns. Wir sind auf dem Weg zu unserem himmlischen Bräutigam. Und nun geht es dem Apostel Paulus darum, dass wir auf dieser Reise, auf diesem Lebensweg eine keusche, jungfräuliche Braut bleiben. Stellt euch nur mal vor, was passiert wäre, wenn die Rebekka unterwegs einen anderen Mann kennengelernt hätte und hätte gesagt, ich habe mir es anders überlegt. Ich will gar nicht den Isaak, ich will diesen Mann. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Das wäre eine schreckliche Sünde gewesen, denn sie war vor Gott und den Menschen bereits die Frau von Isaak und ihm zur Treue verpflichtet. Und wisst ihr, das ist genau die Situation, in der wir stehen. Solange wir hier auf der Erde sind und gläubig sind, sind wir verlobt mit unserem himmlischen Bräutigam, dem Herrn Jesus Christus. Aber solange wir auf der Erde sind, sind wir auch in Gefahr, unser Herz ein Stück vom Herrn abzuwenden und anderen Dingen zuzuwenden, die als Götzen in unserem Herzen sind und uns von dem Herrn Jesus ablenken. Und genau das sagt der Apostel Paulus im dritten Vers. Und er sagt auch, dass es da einen gibt, der ein Interesse hat, unser Herz abzulenken von dem Herrn. Ich lese nochmal Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also was der Herr Jesus bei uns sucht, das ist Einfalt ihm gegenüber. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht. Einfalt, das ist ja so ein altes Wort, das inzwischen nur noch Spott erntet. Wenn jemand heute sagt, der ist einfältig, dann meint er, der blickt nicht so richtig durch. Der ist nicht clever. der weiß nicht, wie man geschickt zu seinen Interessen kommt. Aber Einfalt in der Bibel ist etwas sehr Wertvolles und Kostbares. Einfalt in der Bibel bedeutet einfach, ich habe nichts anderes im Herzen als nur eine Sache. Ich habe keine Hintergedanken, ich habe keine Nebengedanken, sondern mein Herz ist erfüllt von einer Person, von dem Herrn Jesus. Schaut, und das sollte eigentlich unsere Herzenseinstellung sein. Dass wir sagen, so wie es Luther im Psalm 73 so unvergleichlich gesagt und übersetzt hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt. Dass wir den Herrn Jesus in unserem Herzen tragen und sagen, wenn ich nur dem Herrn folge, wenn ich nur ihm gehöre und ihm treu bin, ich frage nichts nach Reichtümern, nach Erfolg, nach irgendwelchen religiösen Erlebnissen, ich will einfach nur meinem Herrn folgen und gefallen. Das ist Einfalt. Das ist eine keusche Jungfrau im geistlichen Sinn. Das ist Gottes Ziel für uns. Und wisst ihr, die Gefahr ist, dass der Teufel versucht, durch alle möglichen Dinge uns von dieser Einfalt wegzulocken und unsere Gesinnung zu verderben. Wisst ihr, ich glaube, wenn sich jemand ganz klar bekehrt hat, dann hat er diese erste Liebe, so kann man das nämlich auch sagen, diese Einfalt gegenüber Christus in seinem Herzen. Ich weiß es auch bei mir noch, als ich mich damals bekehrt habe mit 30 Jahren, nach einem Leben im Unglauben, im Marxismus, in der Esoterik, da war mir das ganz groß, dass ich gewusst habe, jetzt habe ich den Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Ich brauche nichts anderes als meinen Herrn. Wenn ich ihn habe, dann bin ich so reich, alle anderen Sachen interessieren mich gar nicht mehr. Ich wusste ganz genau, mit dem Herrn Jesus habe ich alles, was ich brauche. Er genügt mir völlig, ich brauche nichts anderes mehr. Und das ist genau dieser Zustand der Einfalt. Und wisst ihr, das verlieren wir oft im Laufe unseres Glaubenslebens. So ging es mir auch. Das ist eine Not, dass wir so leicht uns von dieser ersten Liebe zu unserem himmlischen Bräutigam ablenken lassen. Da kommen plötzlich andere Ziele mit hinein. Man hat so seine eigenen Vorstellungen. Man will sich selber auch verwirklichen. Und dann erkaltet diese Liebe und die Einfalt nimmt ab. Und der Weg der Nachfolge wird unklar. Ja, man geht Umwege, krumme Wege, statt dem geraden, schmalen Weg. Wisst ihr, und das ist genau der Herzenszustand, wo der Satan anfängt, Leute zu verführen und zu sagen, komm, du kannst es doch auch einfacher haben. Du musst dich nicht selbst verleugnen. Du musst nicht dein Kreuz auf dich nehmen. Du kannst doch auf einem bequemen, breiten Weg ins Reich Gottes eingehen. Versteht ihr? Und das ist genau der geistliche Kampf, der auch heute sich abspielt um die Herzen der Gläubigen. Darum geht es nämlich im Innersten. Ja, es geht um ganze Gemeinden, es geht um ganze Strömungen, um Lehren, aber es geht im Innersten immer um das, dein und mein Herz. Da findet die entscheidende Schlacht statt. Dort stellt unser Herr die Frage, wie stehst du zu mir? Ist es wirklich so, dass, so wie die Bibel es sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben und volle Genüge zu geben, dass wir volle Genüge an dem Herrn Jesus haben, dass unser einziges Verlangen ist, dem Herrn zu gefallen, dann stehen wir richtig. Dann werden wir auch bewahrt. Dann wird unser Weg auch geradlinig sein in dieser letzten Zeit. Aber das ist genau die Not, dass wir oftmals ein zwiespältiges Herz haben. Ich habe das schon mal gestern gelesen, im Jakobusbrief steht da auch solch eine Mahnung, die genau diesen Zustand trifft. Ich lese das nochmal, Jakobus 4, ab Vers 4. Da sagt der Apostel, da sagt der Jakobus, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Also der Geist Gottes möchte uns bei dem Herrn Jesus halten, in der Treue zu ihm, in der Einfalt. Aber das Fleisch will alle möglichen anderen Dinge. Und da findet der Kampf statt. Und deswegen sagt Jakobus dann später, Vers 7 und 8, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und das ist genau unser Problem. Das ist genau der Punkt, dass wir es oft zulassen in unserem geistlichen Leben, dass diese Einfalt gegenüber dem Herrn Jesus verloren geht, dass wir Nebenabsichten haben, fleischliche Dinge uns wichtig werden, dass wir letztlich geteilten Herzens sind. Und dann kann der Feind ansetzen und uns in die falsche Richtung abziehen. Und deswegen ist es so wichtig, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das möchte ich uns mitgeben, dass wir uns selber prüfen, wie weit ich wirklich in dieser Liebe zu dem Herrn, in dieser einfältigen Ausrichtung auf den Herrn Jesus stehe oder wie weit andere Dinge, menschliche Erfolgserlebnisse, Selbstverwirklichung, Selbstliebe unser Herz gefangen genommen haben, sodass wir dem Herrn nicht mehr treu nachfolgen. Und dann dürfen wir Buße tun. Das ist das Schöne an dieser Botschaft, wo der Herr der Gemeinde in Ephesus sagen muss, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast, dass er dann auch sagt, so tue nun Buße und tue die ersten Werke. Wenn wir das feststellen, dass unser Herz nicht mehr so ganz für den Herrn da ist, dann dürfen wir Buße tun, dann dürfen wir das bekennen, dann dürfen wir diese Dinge auf den Altar legen, die uns vom Herrn getrennt haben und abgelenkt haben. Und wir dürfen uns wieder ganz neu dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen. Das ist doch Gnade. Das ist die Liebe und Geduld unseres Herrn, dass er mit uns da einen Neuanfang machen will. Dass er nicht möchte, dass wir immer weiter abdriften, sondern er will uns zu sich zurückziehen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. In der Endzeit kommt es darauf an, dass wir unser Herz bewahren und dass wir unser Herz in der einfältigen Hingabe und Liebe zu dem Herrn Jesus halten. Dann können uns die Verführungen der Endzeit nicht überwältigen. Ganz wichtiger Punkt. Im Alten Testament in den Sprüchen heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das ist genau dieser Punkt. Es ist eine Schlacht um unser Herz im Gange. Der Feind versucht, unser Herz abzuziehen. Der Herr Jesus versucht, unser Herz ganz zu sich zu ziehen. Und wollen wir doch dem Herrn Jesus dazu auch ein ganzes Ja geben und ihm in dieser bräutlichen Einfalt und Hingabe und ersten Liebe nachfolgen. Dann wird der Herr uns Gnade geben, auch wirklich in der Endzeitverführung zu überwinden und in Treue wirklich auch den Weg mit ihm zu gehen. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt auch die geistliche Wachsamkeit. Und das möchte ich jetzt wieder auch auf die Gemeinde beziehen. Es gibt ein ganz wichtiges Wort aus der Apostelgeschichte, auch eine Prophetie über die Endzeitverführung, die uns da eine Hilfe sein kann, wenn es darum geht, wirklich die Verführung, die Irreführung in der letzten Zeit zu überwinden. Ich rede von dem Wort, das der Apostel Paulus zum Abschied den Ältesten in Ephesus gesagt hat in Apostelgeschichte 20. Dort finden wir das, was wir in 2. Korinther 11 im persönlichen Bereich finden, letztlich auch im Bereich der Gemeinde. Ja, der Apostel Paulus gibt in diesem Abschnitt Rechenschaft von seinem Leben und Dienst. Er weiß, dass er die Epheser nicht wiedersehen wird. Und bei dieser Gelegenheit spricht er eine Prophetie aus, eine Aussage, die einen Blick in die Zukunft und gerade auch in den endzeitlichen Zustand der Gemeinde ermöglicht. Ich lese mal Apostelgeschichte 20 ab Vers 26. Da heißt es, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Der Apostel Paulus zeigt hier eine Gefahr auf, und in dieser Gefahr stehen wir mittendrin, dass nämlich Irrlehrer von außen in die Gemeinde eindringen, die Menschen abziehen wollen auf einen falschen Weg, weg von dem Herrn Jesus, weg von dem Wort Gottes. Und dass da auch Menschen, die sich vielleicht jahrelang in der Gemeinde bewährt haben, die durchaus nützliche Dienste geleistet haben, vielleicht sogar mit unter den führenden Leuten waren, dass die plötzlich auch sich von falschen Lehren beeinflussen lassen und nun anfangen, Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft, sie hinter sich herzuziehen. Und wisst ihr, das ist eine ganz schmerzliche und notvolle Sache, auch in den heutigen Gemeinden, dass dann oft Gemeinden innerlich zerrissen werden, in Spannungen geraten, wenn da ein Wind falscher Lehre aufkommt. Die einen widerstehen dem Wind und sehen das, und die anderen, die Unmündigen, so lesen wir es in Epheser 4, die werden hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Die lassen sich verführen durch das raffinierte Reden von Leuten, die verkehrte Dinge hineinbringen. Das ist die große Not der Gemeinde in der Endzeit, dass wir in diesem Abwehrkampf stehen müssen gegen falsche Lehren und falsche Gedanken. Und in diesem Abwehrkampf hat Gott eine ganz besondere Aufgabe den Hirten gegeben, den Ältesten, die eingesetzt sind, um als Aufseher die Gemeinde Gottes zu hüten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gläubige in der Gemeinde regelmäßig und ernstlich für unsere Ältesten beten. Dass wir wirklich beten, dass sie die Kraft haben zu wachen und diesen Hirtendienst in der rechten Weise zu tun. Denn das ist Gottes Weg, wie die Gemeinde bewahrt werden soll. Wir müssen alle wachsam sein. Wir können uns nicht einfach nur auf die Ältesten verlassen und sagen, die Brüder werden das schon richten, wir kümmern uns nicht. Das geht nicht. Wir müssen alle das Wort studieren, wir müssen in der gesunden Lehre wachsen, wir müssen urteilsfähig werden. Und trotzdem gibt Gott eine besondere Aufgabe den Hirten, die er in der Herde eingesetzt hat, um sie zu hüten. Ja? Und da ist es auch wichtig, dass man wirklich sich diesen Hirten ein Stück auch unterordnet und ihnen auf der anderen Seite auch wirklich zur Seite steht im Gebet und auch einfach mithilft, dass die Gemeinde bewahrt wird. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn die Hirten nicht mehr wachen, dann können die Wölfe heimlich und ungestört die Herde verwüsten. Ja, das ist auch im normalen Leben so. Ja, jeder Hirte, jeder Schafhirte hat die Aufgabe zu wachen, sonst ist plötzlich seine Herde ruiniert. Und deswegen ist dieses Bild so wichtig, dass wir wachen, dass wir als Gemeinde wachen und beten und wirklich auch den Herrn bitten, dass er alle falsche Lehre und falsche Einflüsse fernhält von den Gemeinden und dass er die Wächter, die Hirten zurüstet und wachsam erhält und ihnen auch die Kraft gibt, immer wieder den falschen Strömungen zu widerstehen. Wisst ihr, das ist ein Kampf, das ist auch für die Hirten nicht einfach, immer wieder zu kämpfen und immer wieder den Dingen entgegenzutreten. Da brauchen sie Kraft von oben und sie brauchen die Fürbitte und die Unterstützung der Geschwister in der Gemeinde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Endzeit. Und dann sehen wir hier den ganz besonderen Hinweis auf das eine Gnadenmittel, das Gott auch gegeben hat, um die Gläubigen zu bewahren und ans Ziel zu bringen. Und das ist das Wort Gottes, das Wort seiner Gnade. Wisst ihr, der Apostel Paulus hätte hier sagen können, und nun, Brüder, ihr wisst ja, Gott gibt weitere Apostel und Propheten und hört auf die Apostel und Propheten, die Gott in den letzten Zeiten nochmal geben wird. Aber das hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat gesagt, das, was ihr haben werdet, das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel, das ist die Heilige Schrift. Das ist unser Gnadenmittel, das wir gebrauchen dürfen, um die klare Orientierung der Gemeinde zu behalten, bis der Herr wiederkommt. Das Wort Gottes, so wie es auch Petrus im zweiten Petrusbrief gesagt hat, dieses inspirierte Wort, das gibt uns Licht und Orientierung. Und daran müssen wir uns festhalten. Daran entscheiden sich letztlich diese ganzen geistlichen Kämpfe, wenn es um ganze Gemeinden geht, wie sie den Weg weitergehen, ob sie dieses Wort Gottes in Lauterkeit festhalten oder nicht. Wisst ihr, und da sind auch geistliche Kämpfe damit verbunden. Nicht umsonst sagt der Apostel Paulus, ich habe euch nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, es gibt heute nicht mehr viele Gemeinden unter den Einheimischen, in denen der ganze Ratschluss Gottes wirklich noch verkündigt wird. Es ist nämlich eine Versuchung der Prediger, dass sie Kompromisse machen, dass sie Dinge weglassen. Ich weiß das von mir selbst, wenn ich in unserer Gemeinde verkündige, wo ich die Geschwister alle kenne und ich muss dann einen Punkt ansprechen, wo ich genau weiß, das wird dem einen wehtun und den anderen ärgern und da wird es Unruhe geben. Dann muss ich ganz bewusst mich entscheiden, doch, du predigst es doch. Versteht ihr? Da ist das Menschliche, man will keine Konflikte, man will niemanden ärgern. Ah, man könnte ja eigentlich auch diese Wahrheit weglassen. Ja, das kann ja vielleicht jemand anders mal predigen. Und das ist falsch. Ja, nur die Gemeinden werden geistlich überleben, wo wirklich Lehrer und Verkündiger und Älteste da sind, die mutig den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, auch die unbequemen Dinge. Wisst ihr, und das ist auch so eine Sache. Der Apostel Paulus sagt, Herr, ich habe unter Tränen ermahnt. Ich kann es nur von den einheimischen Christen sagen. Wir sind stolz und individualistisch geworden und wir wollen uns nichts mehr sagen lassen. Im Jakobusbrief heißt es, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Und das ist ganz entscheidend in der Endzeit. Ein stolzer, eigensinniger Christ, der sich nichts mehr sagen lässt, der ist ein Kandidat für die Endzeitverführung. Wir müssen in der Demut bleiben. Wir müssen korrigierbar sein. Sind wir dankbar, wenn uns ein Bruder ermahnt? Sind wir dankbar, wenn von der Verkündigung her nicht nur allgemeine schöne Wahrheiten kommen, sondern ganz gezielt auch Sünden angesprochen werden, Missstände, wo wir ermahnt werden? Ihr Lieben, wir sollten dankbar sein. Wenn die Prediger nur noch das predigen, was das Publikum hören will, dann sind wir schon mitten in der Endzeitverführung drin. Das sage ich nicht nur einfach so, sondern das steht in der Bibel geschrieben. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir dazu ja eine Aussage und das will ich noch einmal mit uns lesen, weil das so wichtig ist in der letzten Zeit. 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Da spricht der Apostel Paulus so ernst wie selten in seinen Briefen. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ihr Lieben, in dieser Zeit leben wir mittendrin. Und es ist die Tendenz in den heutigen Gemeinden, auch in solchen, die eine bibeltreue Prägung haben, dass man irgendwo, dass viele Leute müde werden und sagen, ich will nicht immer über Kreuz und Selbstverleugnung hören. Erzähl mir doch mal was Angenehmes. Und wisst ihr, deswegen ist es so ernst gesagt, auf den Verkündigern des Wortes liegt da eine heilige, ernste Verantwortung. Sie werden einmal Rechenschaft geben vor dem Richterstuhl des Christus über die Seelen, die sie belehrt haben und ermahnt haben oder auch nicht ermahnt haben. Versteht ihr? Deswegen dürfen wir dankbar sein für eine Gemeinde, in der noch kompromisslos das Wort Gottes verkündigt wird. Und dort, wo wir merken, bei uns selbst oder bei anderen, da will jemand die gesunde Lehre gar nicht mehr hören. Er öffnet sein Ohr für die vielen modernen Prediger, die einfach nur die Ohren kitzeln und die irgendetwas Angenehmes, Nettes erzählen. Wisst ihr, da müsst ihr nur irgendein Buch auf dem modernen evangelikalen Buchmarkt kaufen. Ja, ob das jetzt Max Lucado ist oder irgendwelche andere so Autoren, die zigtausende von Büchern verkaufen. Und da werden den Leuten die Ohren gekitzelt. Da wird ein verkürztes, falsches Evangelium verkündigt. Ein Selbstverwirklichungsevangelium. Und das hört der Mensch gerne. Und dann fängt man an, lau und unklar zu werden. Sich nach der Welt auszurichten. Und so ist die Verführung in die Herzen eingedrungen. Und da müssen wir wachsam sein. Wir sollen dankbar sein für die Verkündiger, die noch klar und kompromisslos lehren und verkündigen und ermahnen und auch tadeln und zurechtweisen. Habt ihr das gesehen? In diesem Bibelwort sind genau die Dinge genannt, die unangenehm sind. Ja? Da heißt es, überführe, tadle, ermahne. Das ist genau das, was wir nicht gerne haben. Und genau da sagt das Wort Gottes, das müsst ihr tun, auch wenn es nicht passt, auch wenn es den Leuten nicht gefällt. Sagt die Dinge, nennt sie beim Namen. Und nur so kann eine Gemeinde lebendig und treu gehalten werden, durch eine klare, kompromisslose Wortverkündigung. Und hier steht auch mit aller Langmut und Belehrung. Also wir brauchen Lehre. Wir brauchen nicht nur ermunternde, ermahnende Predigten, wir brauchen Lehre, wo es auch darum geht, die Zusammenhänge in der Schrift deutlich zu machen. Ich habe euch damit ein bisschen geplagt. Das bedeutet auch, dass man viele Bibelverse in Zusammenhang miteinander bringt, ja, dass man also auch versucht, Linien zu zeigen. Aber ihr Lieben, das ist auch notwendig. Wir müssen die Lehre der Schrift studieren, damit wir endzeitfeste Gläubige bekommen und endzeitfeste Gemeinden, die Irrlehren und solche neue Strömungen zurückweisen, weil sie sagen, Moment mal, es steht anders geschrieben. Wir brauchen mündige Gläubige, die in der Bibel gefestigt sind. Das ist ganz wichtig in der heutigen letzten Zeit. Nun, ich möchte zum Abschluss dieser Verkündigung noch ein ermutigendes Wort anfügen. Ein Wort, das uns, denke ich, in dieser letzten Zeit auch ganz not tut. Und das steht im Sendschreiben des Herrn Jesus Christus an die Gemeinde in Philadelphia. Ich denke, dass dieses Sendschreiben in Offenbarung 3 eine besondere prophetische Bedeutung hat. Es richtet sich aus meiner Sicht an den treuen Überrest der Gläubigen in der Endzeit. Wohlgemerkt, wir dürfen niemals stolz werden und sagen, wir sind Philadelphia. Das haben schon manche gesagt und sind dabei mit wehenden Fahnen untergegangen, geistlich gesehen. Ja, darum geht es nicht. Dieses Sendschreiben an Philadelphia beschreibt die Situation der Gläubigen, die dem Herrn Jesus und seinem Wort noch treu bleiben wollen in dieser ganzen endzeitlichen Verwirrung und Verführung. Es sind wenige, es ist eine schwache Schar und gerade deshalb möchte der Herr sie ermutigen und möchte der Herr auch uns ermutigen durch dieses Wort. Ich lese einfach mal Offenbarung 3 ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ihr Lieben, ich denke, dass wir uns darin auch wiederfinden, auch wenn wir hier solch eine große Schar sind. Wenn wir geistlich die Situation heute ansehen, dann sind die ernsthaften, gottesfürchtigen, treuen Gläubigen eine winzige Minderheit. Sie haben tatsächlich eine kleine Kraft. Es gibt so viele, die den breiten Weg gehen und den breiten Weg verkündigen. Es gibt so scheinbar wenige, die wirklich noch auf dem schmalen Weg der Treue gehen und wandeln. Und da schielt man schon mal hin und her und sagt, soll ich nicht auch zu den stärkeren Bataillonen gehen? Ist nicht vielleicht der Herr mit den Modernen und nicht mehr mit uns? Solche Anfechtungen kommen da. Und deswegen ermutigt der Herr Jesus diese kleine angefochtene Schar. Er will auch dich und mich ermutigen. Wisst ihr, es geht nicht um zahlenmäßige Größe. Ich kann euch nur sagen, jede Bewegung, und das gilt für die Gemeindewachstumsbewegung genauso wie für die Pfingst- und charismatische Bewegung, jede Bewegung, die heute massenhaft und riesig wächst, zumindest in unserem christlichen Abendland, die ist Verführung. Die ist Teil der Hure Babylon, die ja die Große genannt wird und nicht Teil der wahren Gemeinde. Die wahre Gemeinde war zu allen Zeiten die kleine Herde, so wie es der Herr gesagt hat. Und deswegen sagt der Herr Jesus von Philadelphia auch, du hast eine kleine Kraft. Wisst ihr, als ich noch Pfingster war, habe ich mich daran gestoßen. Ich habe nämlich genau gewusst, ja, da kann der Herr uns nicht meinen, weil wir haben doch die große Power, die große Kraft. Nein, nein, der Herr meint auch nicht die Pfingstler und Charismatiker, auch nicht diese modernen Gemeindewachstumsleute mit ihren Megagemeinden, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 Mitglieder. Ihr Lieben, wer so auf Zahlen schaut, auf Wachstum, der ist völlig falsch orientiert. In der Endzeit kämpft die Gemeinde um ihr Überleben. In der Endzeit kann es sein, dass eine gesunde Gemeinde wirklich schrumpft, weil sie dem Herrn treu ist und eben nicht wächst. Und sie ist trotzdem gesund. In der Endzeit haben wir ganz viel Krebswachstum. Das ist auch Wachstum, wenn ein Krebs um sich greift. Aber das ist sogar phänomenal, schnelles Wachstum. Aber es ist tödlich, es ist krankhaft. Und ihr wisst ja, das ist ein biblisches Bild. Denn in 2. Timotheus heißt es von den Irrlehren, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Deswegen haben wir ein großes Wachstum bei den Verführungsströmungen. Und die Schar der Treuen wächst, wenn überhaupt, dann nur klein und gering. Und das müssen wir akzeptieren, anstatt uns daran zu stoßen. Das ist nicht ein Beweis, dass wir falsch liegen und die Leute mit dem zahlenmäßigen Erfolg recht hätten, sondern genau umgekehrt. Also der Herr sagt, du hast eine kleine Kraft. Aber weil wir in Gefahr sind, angesichts dieser Schwäche zu verzagen und zu resignieren, ermutigt uns der Herr, auf ihn zu blicken. Wisst ihr, wenn wir auf uns selber blicken, das geht ja auch in unserem persönlichen Glaubensleben so, dann werden wir ganz schnell verzagt und werden runtergezogen. Aber wenn wir auf unseren herrlichen Herrn blicken, dann werden wir gestärkt. In mir selber habe ich Elend, Schwachheit, Sünde, Versuchlichkeit. Aber in dem Herrn Jesus habe ich Leben und Sieg, Gerechtigkeit und Frieden. Und der Herr Jesus, der Auferstandene aus den Toten, er hat die Sünde besiegt, er hat den Satan besiegt, er hat den Tod und die Welt besiegt und er ist der große Überwinder. Und wenn ich mit ihm in Verbindung bleibe und in Gemeinschaft bleibe, dann überwinde auch ich. Das darf ich im Glauben festhalten. Nicht in mir, aber in Christus habe ich alles, was ich brauche. Und dieser Glaubensblick, den lehrt der Herr Jesus auch die Gemeinde in Philadelphia. Er stellt sich hier vor als der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Und es bedeutet die Königsherrschaft. So wie es der Herr gesagt hat in Matthäus 28, siehe, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ist doch herrlich. Wir haben es mit einem allmächtigen Herrn zu tun. Wir haben keine Macht. Wir sind eine schwache, kleine Schar. Aber wir haben einen Herrn, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und mit diesem Herrn dürfen wir rechnen. Und dieser Herr gibt uns eine Verheißung. Er gibt dieser Endzeit eine Gemeinde, eine wunderbare Verheißung. Er sagt nämlich, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Was bedeutet denn das? Nun, das bedeutet, dass die Gemeinde, die Endzeitgemeinde der Treuen, die Gelegenheit vom Herrn hat, das Zeugnis der Wahrheit, das Zeugnis von dem Evangelium, das Zeugnis von Jesus Christus, die biblische Wahrheit zu bezeugen und zu verkündigen, bis der Herr wiederkommt. Die Gemeinde in Philadelphia bleibt bis zur Wiederkunft Christi. Wir sehen das nachher noch. Ja? Und Gott gibt ihr die Möglichkeit, die Wahrheit noch zu bezeugen. Wisst ihr, ihr Lieben, wir sehen das oft gar nicht so richtig. Wir sind mitten in der Schar der Lästerer, der verfinsterten Sünder, die einzigen, die im Besitz der Wahrheit, der göttlichen Wahrheit sind und sie bezeugen können. Deswegen erhält der Herr auch diese Gemeinde der Treuen bis ans Ende, weil er will, dass seine Wahrheit noch bezeugt wird, inmitten der Lüge und Finsternis dieser Welt. Die Gemeinde, 1. Timotheus 3, Vers 15, ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und deswegen versucht der Teufel auch alles, damit die Gemeinde die Wahrheit des Wortes verrät, die gesunde Lehre verlässt, weil dann hätte er nur noch Finsternis auf der Erde und könnte wirken nach Herzenslust. Aber das wird nie geschehen, sondern der Herr Jesus hat es so gemacht, dass die wahre Gemeinde von den Pforten der Hölle nicht überwunden wird. Das wissen wir. Und deswegen wird dieses Zeugnis der biblischen Wahrheit bezeugt werden bis zum Ende von den getreuen Gläubigen. Das ist die Botschaft von Philadelphia. Dafür ist die geöffnete Tür da, für ein mutiges Zeugnis der ganzen Wahrheit der Schrift. Da geht es nicht nur um das Evangelium allein, es geht auch um die ganze Schrift, den ganzen Ratschluss Gottes. Das müssen wir bezeugen bis ans Ende. Und wisst ihr, in dem ganzen ökumenischen, liberalen Abfallsklima, das heute herrscht und das noch stärker wird, da wird es ganz zentral um eine Sache gehen. Glauben wir und bezeugen wir nach wie vor, dass Jesus Christus der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Möglichkeit zum ewigen Leben ist. Oder, und da kommt der Druck immer mehr, sind wir tolerant und sagen, es gibt viele Wahrheiten, viele Wege, es gibt viele Möglichkeiten, errettet zu werden. Jesus ist nur ein Weg. Das ist die moderne Ökumene. Das sind die Leute, die heute das Sagen haben, die immer mehr genau diese falsche Botschaft verkündigen. Und die anderen werden als engstirnige Fundamentalisten, als Sektierer, als Gefahr für den Frieden dargestellt. Und in dieser Situation müssen wir uns bewähren, ihr Lieben. Da schaut der Herr Jesus darauf. Er sagt von Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und da geht es nicht darum, dass wir uns zu irgendeinem Jesus irgendwie bekennen, sondern dass wir bekennen, Jesus Christus ist der einzige Herr und Erlöser und Erretter. Nur in Christus haben wir Heil. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Botschaft. Und das kostet uns Kraft und Mut. Da werden wir angefochten wegen dieser Botschaft. Und trotzdem, genau das muss der Welt bezeugt werden. Genau dafür haben wir eine geöffnete Tür. Und der Herr sagt, niemand kann sie schließen. Der Papst nicht, die Obrigkeit nicht, die Kommunisten konnten sie nicht schließen, aber die westlichen Humanisten können sie auch nicht schließen. Ja? Sondern der Herr behält uns diese Möglichkeit. Wir dürfen Mut fassen. Nicht, dass wir glauben, dass Scharen, große Massen sich bekehren. Ja? Das ist das Schwärmertum der Hure Babylon und die Pfingstler, die sagen, ganz Stuttgart wird sich bekehren, Hunderttausende werden zum Glauben kommen. Das ist unnüchtern in der Endzeit. Aber dennoch dürfen wir die Botschaft der Errettung mutig bezeugen und ausstreuen in der Gewissheit, dass das Wort Gottes auch noch Frucht bringt. Nicht im Riesenmassenmaßstab, aber dennoch, es wird auch bei uns Frucht bringen, bis zum Ende, bis zum letzten Tag, wo die Gemeinde Jesu Christi auf der Erde ist, bis die Vollzahl der Heiden eingesammelt ist, wird Gott Bekehrungen schenken und wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Ja? Dafür ist uns die geöffnete Tür gegeben worden. Ich möchte noch mal weiterlesen. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Nun, wie man das immer auch deuten mag, ich denke, es wird eine Stunde geben, wo auch die Leute aus der falschen Christenheit, diejenigen, die die bibeltreuen Gläubigen verspotten, als eng und gesetzlich und fundamentalistisch, wo die anerkennen müssen, genau diese verachtete Schar ist die wahre Brautgemeinde und wird in Herrlichkeit mit dem Herrn erscheinen am Tag des Herrn vom Himmel her. Und dann werden die Spötter schweigen müssen. Dann werden die Spötter erschrecken, weil sie nämlich merken, dass sie der Irreführung des Teufels aufgesessen sind und nun ohne Heil dem Gericht Gottes ausgeliefert sind. Ja, das ist die Stunde von 2. Thessalonicher 1. Wenn der Herr vom Himmel wiederkommt in flammendem Feuer, um Vergeltung zu üben. Und dann wird die wahre Gemeinde an seiner Seite sein. Und die anderen müssen bekennen, ja, dass der Herr Jesus diese seine Brautgemeinde geliebt hat. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Das sind ganz wichtige Worte. Im Grund sagt der Herr Jesus hier, wenn du auf mich als den wiederkommenden Herrn wartest, wenn du dein Leben auf mich ausrichtest, wenn du mein Wort bewahrst, dann werde auch ich dich bewahren. Und das ist diese wunderbare Verheißung. Wir dürfen zuversichtlich sein. Wenn wir uns an den Herrn Jesus halten, wird er uns durchbringen. Durch alle Nöte und Verfolgungen und Verführungen der Endzeit wird er uns ans Ziel bringen. Alle die, die ihm treu anhängen. Er wird uns bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das bedeutet auch, dass die Gemeinde entrückt wird, bevor die letzten Gerichte des Tages des Herrn über die Erde kommen. Wir dürfen auf den wiederkommenden Herrn warten. Wir müssen nicht auf den Antichristen warten, wie das manche denken, sondern wir dürfen wissen, der Herr wird die Gemeinde entrücken und dann kommt das Zorngericht Gottes über die Gottlosen und über diese ganze Welt. Wir werden bewahrt werden, wenn wir uns an den Herrn halten. Aber wenn wir von dem Herrn abweichen, dann gibt es keine Hoffnung und keine Bewahrung und keinen Schutz für uns. Siehe, ich komme bald. Wir dürfen den Herrn erwarten. Ihr Lieben, wenn er morgen schon kommen könnte, dann sind doch unsere Prioritäten andere. Oder dann setzen wir doch andere Schwerpunkte. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass der Herr jederzeit kommen kann, dann werden wir den Dienst für den Herrn und das Zeugnis des Evangeliums an die erste Stelle setzen und nicht unsere persönliche Bequemlichkeit, unsere Karriere und Lebenspläne. Wer weiß, ob wir sie noch ausführen können. Ja? Es ist etwas ganz Wichtiges und Erweckliches darin, dass wir diese Wahrheit, siehe, der Herr kommt bald, wirklich uns vor die Herzen stellen. Halte fest, was du hast. Das ist in allererster Linie, halte fest das Wort Gottes, die gesunde Lehre, die Schrift. Aber ich denke, man kann auch wirklich sagen, halte fest auch das geistliche Erbe der echten Erweckung und Heiligung der Christusnachfolge, so wie es auch gerade die russlanddeutschen Gemeinden aus der Zeit der Verfolgung und der Bedrängnis mit hinübergebracht haben in den Westen. Auch da gibt es ein geistliches Erbe, das man festhalten darf, das wichtig ist. Und das würde ich niemals eintauschen an eurer Stelle mit der lauen, weltförmigen Form von Christusnachfolge, wie sie bei den einheimischen Christen zu finden ist. Also das muss ich mal als einheimischer Christ ganz deutlich sagen. Da werdet ihr betrogen. Das würde heißen, das Erstgeburtsrecht, um ein Linsengericht zu verkaufen. Ja, das ist wichtig, dass wir verstehen, die große Not der einheimischen Christenheit ist, dass seit über 100 Jahren es keine Erweckung gegeben hat. Dass all die Kreise, die einmal bibeltreu angefangen haben, von Generation zu Generation immer mehr Substanz verloren haben. Das kann auch bei den Russlanddeutschen passieren, wenn Gott nicht Gnade schenkt und eine Erweckung schenkt, die auch die junge Generation ganz neu für diesen Weg der Treue aufweckt und gewinnt. Und dafür würde ich an eurer Stelle sehr, sehr beten. Das ist notwendig, damit das Zeugnis auch in die neue Generation weitergeführt wird. Aber letztlich haben auch die Mennoniten, die Baptisten, einen Auftrag geistlich von Gott, eine Geschichte als unabhängige Gemeinden, die von der Ökumene, von der Hure Babylon immer schon unabhängig waren, haben sie einen Auftrag. Und es ist wichtig, dass der nicht verloren geht in dieser letzten Zeit mit dieser Tendenz zur Verführung und Vermischung. Ja, es geht um einen Siegeskranz. Wenn wir überwinden, werden wir Lohn empfangen von dem Herrn in der Herrlichkeit, auch wenn wir hier zu leiden haben. Auch das darf uns ermutigen, dass wir nicht unser Erstgeburtsrecht für das Linsengericht der Verweltlichung verkaufen. Ich lese zum Abschluss diese Verheißung des Herrn, der belohnen will alle die, die ihm treu sind. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch zum Gebet einladen und würde dann abschließen.